Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Das Studiogespräch mit Karl Wendel.
Österreich schlägt Deutschland und das ganz klar. Nicht im Fußball, sondern auf diplomatischer Ebene. Österreich hat nun einen nicht permanenten Sitz im UN-Sicherheitsrat. Deutschland nicht. Das ist eine Megapleite für Kanzler Friedrich Merz. Das ist ein Thema, über das wir heute diskutieren wollen. Das zweite, der Umbau der österreichischen Wirtschaftskammer. Jeder vierte Job wird gestritten. Das aufgeblähte Präsidentensystem bleibt allerdings erhalten. Also eigentlich nur ein Umbau auf halber Ebene. Und die EU hat nach jahrelangen Diskussionen die sogenannten Abschiebezentren in Drittstaaten beschlossen. Ein Erfolg für Migrationskommissar Magnus Brunner. Wann diese Zentren allerdings installiert werden und vor allem auch wo, das ist noch komplett offen. Und die ORF-Wahl geht ins Finale. Ist das Szenario rund um die Roadshows eigentlich ein gutes? Wir werden auch darüber diskutieren. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße Grünpolitiker und Unternehmer Hans Arsenovic und Journalist Richard Schmidt. Hallo.
Grüß Gott.
Ja, wie gesagt, Österreich schlägt Deutschland. Das ganz klar, 131 zu 104 Stimmen in der UN-Versammlung. Herr Schmidt, ist das jetzt ein großer Erfolg für Österreich auf diplomatischer Ebene oder, naja, wie beurteilen Sie das?
Naja, wir wissen jetzt immerhin mit dem geringen Einsatz von 20 Millionen Euro Steuergeld, dass wir etwas beliebter sind wie Deutschland. Immerhin ist das jetzt amtlich auch in New York so festgestellt worden. Österreichs Außenministerin Beate Meindl-Reisinger wird jetzt natürlich die Welt heilen. Es wird in Kürze wahrscheinlich einen Waffenstillstand zwischen der Ukraine und Russland geben. Die iranischen Terrormullahs werden wahrscheinlich die Straße von Hormuz freigeben. Also alles wird gut. Nein, natürlich nicht. Weil, das muss man ja unseren Zusehern einmal sagen, die wirklich was dort zu reden haben, sind die fünf ständigen Mitglieder im UN-Sicherheitsrat, also Großbritannien, Frankreich, Russland, die USA, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen jetzt, und China habe ich jetzt vergessen, und dann gibt es noch 10 nicht ständige Mitglieder im UN-Sicherheitsrat, die wechseln alle 2 Jahre. Bisher war dabei zum Beispiel Somalia, also ich habe vom Wirken Somalias bisher wenig mitbekommen als Friedensstifter. Dänemark, Griechenland, also mir ist nichts in Erinnerung, was die jetzt so zusammengebracht haben in den letzten 2 Jahren. Es ist in der Ukraine weiter abgeschlachtet worden, es ist im Iran weiter gekämpft worden. Also schauen wir uns einmal an, was Beate Meindl-Reisinger jetzt zusammenbringt und danach soll sie bewertet werden.
Er war eigentlich schon ziemlich negativ, was Richard Schmidt jetzt über diese Bestellung gesagt hat. Viele sehen das andere. Gehören Sie auch dazu, Herr Senner?
Ja, teils. Erstens, es fällt dem Herrn Richard Schmidt wirklich schwer, die Beate Meindl-Reisinger einmal zu loben. Ich weiß nicht, was da passieren müsste, dass er mal was Positives sagt. Aber ja,
sagen
es
Sie
war,
mir, warum
es war,
Sie loben Sie?
Den Deutschlandvergleich 1978, Cordoba, wir haben 3-2 gewonnen, jetzt ist es 131 zu 100. Das ist eigentlich
104.
Das ist eigentlich auch fast 3-2,
wenn man das umrechnet. Ja, aber wir sind bitte nicht ein Fußballmensch. Das ist doch lächerlich.
Was damals der Hansi Krankl war, ist jetzt die Beate Meindl-Reisinger. Nein, aber Scherz beiseite, man kann sich jetzt schon mal freuen, dass man einen Erfolg haben. Und wenn man sich ein Ziel gesetzt hat, unser Ziel ist ja schon der österreichischen Außenpolitik der letzten Jahre gewesen, einen Sitz im Sicherheitsrat zu bekommen. Und das ist gelungen, da kann man sich jetzt einmal freuen, ohne Wenn und Aber. Und ich habe mich auch gefreut. Jetzt kommt aber leider dann doch ein Aber. Und das Aber ist natürlich, einerseits muss man wissen, dass, wie der Richard Schmidt schon gesagt hat, die fünf Ständigen und die Nichtständigen alle 2 Jahre rotieren. Das heißt, irgendwann kommen so und so alle irgendwann einmal dran. Das heißt, in 20 Jahren sind einmal 100 durchgeschleust, da kommen kleine, große. Das ist die eine Geschichte. Was natürlich die Vetomächte, die fünf Ständigen, die haben ein Veto, die können alles blockieren, ja, wichtig. Die anderen sind aber dabei und ganz so wurscht ist es nicht, wie es vielleicht jetzt dargestellt wird. Aber was mich vielleicht stört an der ganzen Sache ist, und auch eine liberale Politikerin, die ja quasi von Europa dauernd spricht. Und ich verstehe nicht, wir wollen als EU gemeinsam auftreten, wir wollen in der Wirtschaft gemeinsam auftreten, in der Außenpolitik gemeinsam auftreten, in der Militärpolitik, das ist der Wunsch, auch von Beate Meindl-Reisinger. Und dann kämpft man um einen Weltsitz gegen Deutschland und freut sich, dass man Deutschland... Das dürfte ja so und so kein Unterschied zwischen einer deutschen und einer österreichischen Stimme international in der Außenpolitik sein, weil sonst habe ich was falsch verstanden, sonst würde die EU nicht funktionieren. Also von daher würde ich mir eigentlich wünschen, dass die EU einen ständigen Sitz hätte als EU-Server und dass wir endlich einmal, weil sonst wird das nichts mehr mit der Europäischen Union...
Dass man das erreicht hat.
Ein Scheinchen mehr, warum das nichts ist.
Ist ja eh schön, dass man das erreicht hat. Man muss aber schon dazu sagen, zu welchem Preis. Ja? Also 20 Millionen Euro Steuergeld, ich würde mir wünschen, diese 20 Millionen Euro Steuergeld hätte der Innenminister bekommen, dass er mehr Polizisten für Wien einstellt, damit weniger Frauen in Wien vergewaltigt werden, weniger Messeüberfälle stattfinden und mehr Streifenpolizisten wieder auf den Straßen sind. Das hätte ich mir gewünscht. Und es ist mir relativ viel wichtiger, dass wir wieder in Sicherheit leben können, als wie der Sicherheitsratssitz in New York. Und noch eins, dass man sich derart unsensibel verhält, außenpolitisch, und dann sich bedankt beim iranischen Außenminister und sich dabei fotografieren lässt, der von einem Regime kommt, das junge Frauen vor ihrer Exekution noch vergewaltigen lässt. Ja? Also da muss ich wirklich sagen, da steht es mir bis daher. Ja. Das ist ungeschickt bis zum geht nicht mehr. Ja, eigentlich ganz schlechte Politik.
Ja, trotzdem muss ich mich da klar gegen Richard Schmidt stellen.
Kann sein,
ist zwar, okay. Wenn man zum Beispiel sich an Bruno Kreisky erinnert und warum in Wien die UNO-City gebaut worden ist.
Ja.
Wien ist ja einer der vier Hauptsitze der Vereinten Nationen. Wenn es darum geht, den Sitz in Wien zu stärken mit internationaler Macht, beziehungsweise mit Bedeutung, dann ist das ein ganz wichtiger Schritt, der hier erzielt worden ist. Und so gesehen waren die 20 Millionen, die in den vergangenen Jahren, es waren ja fast mehr als eineinhalb Jahrzehnte, dass sich Österreich beworben hat, seit 15 Jahren.
Also die
Jahren.
Kampagne hat 20 Millionen Euro gekostet, genau. Die gibt es seit 2025.
Also mit Mozartkugelneutralität und mit Softpower hat man da eben versucht, diesen Sitz zu kriegen. Man hat dieses Ziel klar anvisiert, man hat das Ziel erreicht, da darf man sich doch drüber freuen, Herr Schmidt.
Sicher darf man sich freuen, ja. Man muss aber schon sagen, warum das erreicht worden ist. Es hat auch eine akute Anbiederung an sogenannte, bisher haben wir gesagt, Schurkenstaaten stattgefunden, wie den Iran, damit man auch deren Stimme bekommt. Es wurde sogar vom Außenministerium, zwei Spitzenbeamte durften auf die Malediven chatten, dass man dort einen Einfluss nimmt, dass man dort eine Stimme kriegt von denen. Also es ist schon ein bisschen grotesk gewesen, was da veranstaltet worden ist. Natürlich kann man sich jetzt freuen. Ich glaube, dass die UNO-City und die Beamten und die UNO-Institutionen, die wir in Wien haben, genauso geblieben wären, mit oder ohne Sicherheitsratssitz.
Aber das geht so nicht, sondern es geht schon das, was jetzt gerade gefallen ist. Wien war immer, und wir haben das auch kritisiert in der Vergangenheit, Wien war immer eine Hauptstadt der Diplomatie. Hier haben sie Khrushchev, Kennedy getroffen und wir haben immer kritisiert, dass wir diesen Status immer mehr verloren haben.
Das stimmt, weil auch ihre Parteichefin daran schuld. Das ist jetzt sehr wohl auch eine Möglichkeit,
Wien wieder ein bisschen mehr ins Zentrum zu holen. Wir wissen auch, die Atombehörde ist in Wien, das ist übrigens ein ganz wichtiger Faktor jetzt in diesem aktuellen Golfkrieg. Und von daher ist es gar nicht schlecht. Ich wollte nur sagen, das wird jetzt den Herrn Schmidt wehtun. Es wird sogar noch ein bisschen teurer wie die 20 Millionen, weil Mitglieder des Sicherheitsrates natürlich jetzt ein ständiges Büro dort einrichten müssen und immer präsent sein müssen.
Ja, es wird wieder einen Job vergeben für einen Neos-Günstling.
Das kostet sogar die nächsten zwei Jahre noch ein bisschen mehr. Also
wir wissen
ja, ich meine aber, der Wermutstropfen, dass wir nicht aus der EU geschlossen auftreten, ist für mich schon ein Wermutstropfen. Sonst finde ich das gut investiertes Geld und ich freue mich jetzt
einmal, dass man das Pferd von hinten aufgezäumt. Wir haben deswegen unseren Einfluss als neutraler Vermittler verloren, weil undiplomatische Aussagen von Leonore Gewessler damals gegen Russland, wie es darum ging, um eine Gasversorgung. Sie müssen doch ein bisschen Diskussionskultur haben. Ein bisschen Diskussionskultur wäre fein, ja? Also, das wäre schon gut. Also, wir erinnern uns schon, wer uns als neutraler Vermittler rausgeschossen hat. Ja. Das waren Aussagen, negative Aussagen gegen Russland, warum wir überhaupt nicht mehr in Frage kommen. Russland lehnt uns als Vermittler ab. Russland will hier nicht in Österreich über einen Frieden, Waffenstillstand mit der Ukraine verhandeln. Und da ist völlig wurscht, ob Somalia oder Österreich einen nichtständigen Sicherheitsratsplatz hat, weil wir das vergeigt haben in der Vergangenheit. Und wir kennen auch die Namen, die es vergeigt haben. Und dann zu sagen, na Gott sei Dank haben wir jetzt einen UNO-Sicherheitsratssitz, nicht einmal ständig.
Gott sei Dank haben wir die Kneißl, die in Russland sitzt, die wird das alles wieder gut machen und sie werden uns wieder
lieb. Das ist jetzt ein bisschen polemisch.
Naja, was soll ich sonst drauf sagen? Ja, wenn die Aussage ist, dass die Gewessler schuld ist, dass dass Wien
den diplomatischen
Status verloren hat, das ist wirklich
sehr weit. Das können Sie ja alle nachlesen, die Aussagen
von Leonhard Gewessler. Okay. Freuen wir uns jetzt, dass es jetzt eine Möglichkeit gibt, dass wir alles, was in der Vergangenheit vielleicht nicht so super gelaufen ist, von wem auch
immer. Es wird die Welt geheilt.
Dass wir jetzt die Möglichkeit haben, einen Schritt in die Richtung zu setzen und wieder Hauptstadt der Diplomatie zu werden. Das würde ich mir wünschen.
Ja, für diejenigen, die nicht genau wissen, wie die Zusammensetzung im Sicherheitsrat eigentlich ausschaut, das sind eben die 5 ständigen Mitgliedstaaten, das sind die USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich, die EU, wie für Herrn Arsenovic gefordert, hat da keinen ständigen Sitz. Deutschland als zweitgrößter Zahler an die Vereinten Nationen hat keinen permanenten Sitz und zu den 5 Fixen kommen jeweils 10 nichtständige Mitgliedstaaten, die jeweils für 2 Jahre mitarbeiten. Also wir sind jetzt 2 Jahre mit am Tisch. Davon kommen 2 aus Asien, 3 aus Afrika, 2 aus Lateinamerika, 2 aus Westeuropa und 1 Staat aus Osteuropa. Österreich hat gemeinsam mit Portugal und mit Deutschland um 2 Sitze gerungen. Wir sind es geworden, die Deutschen nicht. In Deutschland ist das ein riesiges Thema. Es wird als Misserfolg von Außenkanzler Friedrich Merz gesehen, von Misserfolg des deutschen Außenministers und natürlich auch als heftige Kritik an die ehemalige Außenministerin, die ja in den Vereinten Nationen sitzt. Und der Macht des Rates ist in der Tat, wie Herr Schmidt gesagt hat, begrenzt. Aber das lässt sich nicht wegdiskutieren, dass das das höchste UN-Gremium ist, das wir auf dieser Welt eigentlich haben. Und wie gesagt, da sind wir mit dabei. Und in den vergangenen Jahren ist es leider so gewesen, dass die Vetomächte, eben diese 5, sehr oft alle Abstimmungen über den Haufen geworfen haben. Aber trotzdem, wir sitzen mit am Tisch.
Ja, wir müssen aber schon einmal hier auch feststellen, die Dimension unseres Einflusses als nicht selbstständiges, ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats.
Ja, man kann mit abstimmen.
Man kann mit abstimmen, selbstverständlich, aber es gibt eben 5 Großmächte, die ein Veto überall einlegen können. Und man muss auch sagen, wir waren es ja schon 2-mal. Also ist ja nicht so eine Premiere, wie das jetzt propagandamäßig hochgechest wird von dieser Bundesregierung. Und ich muss noch einmal zum Anfang zurückkommen. Man sieht die Prioritätensetzung dieser Bundesregierung. Es geht alles um Show, um Propaganda, um Selbstdarstellung. Mir wäre halt wirklich lieber gewesen, das geht ins AKH und es gibt mehr Ärzte fürs AKH, dass man nicht ein halbes Jahr lang auf eine Hüftoperation warten muss. Und es geht mir wirklich auch darum, dass es in Wien sicherer wird mit den 20 Millionen und dass mehr Polizisten mehr Überstunden bezahlt bekommen. Und das ist die Sauerei, die ich hier sehe. Man geht nach New York, macht eine Riesenshow, feiert sich dann ab, dass man das mit 20 Millionen Steuergeldeinsatz geschafft hat. Ja, wahrscheinlich hätte es Deutschland auch geschafft, wenn es der hat viel Geld eingesetzt hätte.
Ja, aber Tatsache ist, es ist nicht so gewesen. Und im Übrigen, man muss auch hinter die Kulissen schauen, wer saß eigentlich in diesem Gremium drinnen, das dazu geführt hat, dass Österreich eine erfolgreiche Bewerbung hingelegt hat. Das war einerseits Heinz Fischer, auf der anderen Seite die ehemalige Europaabgeordnete Lunacek von den Grünen, aber auch ein Freiheitlicher, ich glaube, der ehemalige Verteidigungsminister.
Ich glaube, da hat man sich sehr distanziert von
dem Scheiner. Damals PZÖ übrigens.
PZÖ.
Und saß ebenso mit.
Schickt von der Außenministerin, dass sie natürlich Menschen nimmt, die vielleicht einen besonderen Trotz an anderen haben und so sich eine Stimmen errungen hat. Das ist ja nichts Falsches, was sie gemacht hat. Und der Erfolg gibt ihr doch recht, oder? Ich meine, deswegen noch einmal. Ja, das Ziel war, das zu schaffen. Stellt euch vor, wir hätten 20 Millionen ausgegeben und hätten es dann nicht gekriegt.
Stellen wir uns vor, wir hätten 20 Millionen gar nicht ausgegeben.
Was Richard Schmidt jetzt gesagt hat, wenn wir die 20 Millionen ausgegeben
hätten. Eine Zeile heute erschienen, wer in dem Sicherheitsrat drinnen ist.
Das Ziel war, dass wir da reinkommen. Es war das Ziel, der gemeinsame Ziel der Regierung, des Gewählten. Und wir haben es jetzt geschafft und deswegen noch einmal. Freuen wir uns einmal und schauen, dass wir das Beste daraus machen.
Ja, so wie beim Song Contest.
Also die Meinungen können nicht unterschiedlicher sein. Richard Schmidt, klar dagegen, ist zynisch zu dem, was hier erreicht wurde. Herr Senowitsch ist klar derjenige, der das befürwortet. Und ich für meinen Teil sage, ich finde es ein schöner Erfolg für Österreich. Und vor allem, es wird den UN-Standort Wien weiter stärken. Und sollte es in Zukunft so sein, dass die Vereinten Nationen wieder zu dem werden, was sie einmal gewesen sind, ist es auch eine gewisse Sicherheitsgarantie für unser Land. Mehr davon nach einer kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Das Studiogespräch mit Karl Wendel.
Im ersten Teil der Sendung haben wir ausführlich darüber gesprochen, was es bedeutet, dass Österreich jetzt als nicht permanentes Mitglied des Sicherheitsrats ganz klar vor Deutschland gereiht worden ist. Richard Schmidt sagt, naja, das ist nicht einmal ein diplomatischer Kleinerfolg. Herr Senowitsch glaubt, das ist gut für Österreich. Und vor allem, ich bin auch der Meinung, dass es schön ist, dass Österreich wieder eine internationale Stimme hat, zwar nicht permanent, aber für die nächsten 2 Jahre. Das stärkt den UN-Standort in Wien. Schließlich haben wir ja die große UNO-City und möglicherweise werden die Vereinten Nationen in Zukunft wieder jenen Stellenwert kriegen, den sie gehabt haben in der Vergangenheit. Glauben Sie daran, dass ein Umbau der Vereinten Nationen gelingen wird, Herr Schmidt?
Also wir haben einiges Negatives erlebt bei den Vereinten Nationen, was den Nahostkonflikt betroffen hat, vor allem die Haltung gegenüber Israel, was mich sehr irritiert hat. Ich hoffe natürlich, dass hier irgendwann einmal wieder ein Umschwung kommt und auch ein Miteinander-Gedanke hier vorherrscht und nicht ein, wir sanktionieren ein Land ständig immer wieder und ein anderes dann halt nicht. Und ich glaube, der Standort der Vereinten Nationen in Österreich, ich habe noch nie was gehört, dass der gefährdet gewesen sei. Es gibt auch derzeit keine Ausbaupläne. Es gibt sehr viele Benefits für die UNO-Mitarbeiter in Wien, das muss man ja auch dazu sagen. Also es gibt wenig Grund, hier Wien zu verlassen. Ob der diese 2 Jahre...
Das Verlassen war ja auch nie das Thema. Ich habe aber auch noch nie gehört, dass ein Ort, der Sitz der Vereinten Nationen ist, militärisch angegriffen worden wäre.
Ja. Ja,
also es ist eine Art Sicherheitsgarantie für Österreich.
Naja, in jüngster Zeit will man uns ja das auch einreden, dass Österreich ein bevorzugtes Ziel Russlands sei, was ja völlig absurd ist. Aber noch einmal, ich bin froh, dass es die Vereinten Nationen gibt. Ich bin auch froh, dass Österreich diesen Sitz gekriegt hat. Weniger froh bin ich, dass das nur mit dem Einsatz von 20 Millionen Euro Steuergeld funktioniert hat.
Um das abzukürzen, das Schlimmste ist, nicht miteinander zu reden. Von daher ist jede Institution, jede Möglichkeit, die es gibt, wo Länder, die auch miteinander Krieg führen, miteinander kommunizieren können, zu begrüßen. Und wir haben das besonders in Wien gesehen, in Wien ist zum Beispiel die Atombehörde, die natürlich schon auch immer maßgeblich war beim Atomprogramm im Iran. Und dass es da auch eine Möglichkeit gibt, dass man auch mit Ländern kommuniziert, mit denen man vielleicht, die man vielleicht sogar Schurkenstaaten bezeichnen würde, ist trotzdem wichtig, dass die Kanäle offen sind, wenn wir miteinander reden, verkürzt vielleicht Kriege oder verhindert Kriege. Und von daher bin ich sehr froh. Wien war immer eine Stadt der Diplomatie, wo sich andere Länder getroffen haben. Und das soll so bleiben. Und wenn wir das ausbauen können, bin ich nur sehr glücklich.
Ja, sicher.
Vor allem heißt es ja, dass es hinter den Kulissen in New York große Diskussionen gegeben hat, zum Beispiel im Zusammenhang mit Deutschland, dass eben dieses Vorbehaltlose hinter Israel steht im Umgang mit Palästina und dem Libanon, den Deutschen durchaus geschadet hat. Und noch eine Sache ist natürlich auch interessant. In diesem Jahr wird auch der UN-General neu gewählt, Antonio Guterres, der jetzige Chef der Vereinten Nationen, ist am Ende dieses Jahres scheidet er aus. Wenn wir sehen, wer der Neue ist, vielleicht gibt es da auch einen Kandidaten aus Österreich. Der ehemalige Außenminister Schallenberg hätte sicher Zeit.
Und sicher auch Lust danach. Wäre ein schöner Karriereschritt. Nein, jetzt aber mal Scherz beiseite. Ein bisschen Zynismus darf noch erlaubt sein. Vielleicht haben uns ja Ulrike Lunacek und Herr Scheibner und Heinz Fischer erspart, dass wir 40 Millionen dafür ausgeben müssen mit ihren ausgezeichneten Kontakten in der Welt. Nein, aber das ist halt für mich und wahrscheinlich für die meisten Österreicher, die viel Steuern zahlen und das sehr teuer ist für sie, dass sie jedes Monat die Hälfte oder noch weniger dann von ihrem Gehalt dann beziehen, dass dann 20 Millionen Euro für dieses Spektakel ausgegeben wird. Für den ganzen Song Contest in Wien haben wir 36 Millionen Euro ausgegeben. Und es war eine ähnliche Stimmung jetzt bei der Verkündung.
Gut, der Vergleich mit dem Song Contest ist vielleicht etwas weit hergeholt. Aber hacken wir jetzt das Thema UN und Sicherheitsrat ab und gehen wir zum nächsten Thema über. Und zwar, das ist der Umbau bei der Wirtschaftskammer. Jeder vierte Job wird gestrichen. Das hat die neue Chefin Martha Schulz ausgerichtet. 20 Millionen sollen eingespart werden. Aber das durchaus aufgeblähte Präsidium, das bleibt. Der einzige Präsident, der bisher gegangen ist, das war der Harald Mara, der ehemalige. Alle anderen sitzen noch genauso in ihren Sesseln wie auch die Vizepräsidenten. Herr Senowitsch, Sie sind ja auch Mitglied der Wirtschaftskammer in Wien. Der Schritt von Martha Schulz. Jeder vierte Job wird gestrichen. Was sagen Sie dazu und wie wird das innerhalb der Wirtschaftskammer aufgenommen?
Also ich glaube, sie hat die Zeichen der Zeit erkannt und die Zeichen der Zeit sind, und das gilt für alle Organisationen in diesem Land, dass wir effizienter werden müssen, dass wir mit weniger Geld auskommen müssen, was da ist. Das betrifft uns alle und das betrifft natürlich Organisationen, auch wie die Wirtschaftskammer. Ich kann ja nur besonders von Wien sprechen, ja, weil ich in der Wirtschaftskammer Wien ja aktiv bin. Ich bin zwar auch in der Wirtschaftskammer Österreich im Wirtschaftsparlament, aber in Wien passiert das. Ja. Also wir sind da schon in Vorlage gegangen. Wir haben jetzt einen Plan vorgelegt, wo die Wirtschaftskammer Wien bei der KO2, also das ist die Lohnnebenabgaben, die Unternehmer und Unternehmerinnen zahlen, dass da eingespart wird, 25 Millionen circa die nächsten Jahre und dann pro Jahr. Und das ist schon mal viel Geld, das ist ungefähr der Beitrag, den Wien am Gesamtpaket Wirtschaftskammer leistet. Weiters gibt es natürlich auch Dinge, die wie dass wir Digitalisierung forcieren, dass wir effizienter werden. Das passiert überall in allen Organisationen, so natürlich auch in der Wirtschaftskammer, das finde ich gut. Wermutstropfen gibt es natürlich auch bei all diesen Sparmaßnahmen, die ich jetzt höre, die in Wien passieren und auch in der WKÖ passieren. Und das betrifft vor allem die Reduktion der Kammerumlage 2, heißt es. Das ist nämlich eine Abgabe der Lohnnebenkosten. Betrifft natürlich alle Einpersonenunternehmer und Unternehmerinnen nicht. Also alle, die keine Angestellten haben. Und das ist mittlerweile schon die Mehrheit. Das heißt, es profitieren überproportional wieder große Unternehmen. Das ist für mich natürlich ein Wermutstropfen. Aber per se bin ich natürlich froh. Und es gibt auch keinen anderen Weg mehr, dass die Wirtschaftskammern, und der Begriff Wirtschaftskammer ist ja falsch, weil es gibt nicht eine Kammer, sondern viele Kammern, dass die diesen Weg gehen, bin ich einverstanden.
Könnte das jetzt eine Blaupause sein für alle Kammern, die es in Österreich gibt? Also nicht nur Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, wir haben ja da einen doch recht großen Apparat in Österreich. Herr Schmidt, glauben Sie, dass das passieren wird?
Ich würde es mir wünschen. Es ist zumindest 20 Jahre schon überfällig, dass man sowas wie Martha Schulz durchsetzt und zumindest auch in Wien jetzt einmal Personal einspart, auch das Ganze verschlankt und die Kosten auch für die Unternehmer reduziert. Gleiches gilt für die Arbeit der Kammer, also warum man da jedes Jahr sich Rücklagen bilden muss und noch einmal Rücklagen bilden muss. Gleiche gilt für die Gewerkschaften. Man muss auch einmal dort ansetzen, warum manche Gewerkschaften so viel finanzielle Mittel haben, dass sie sich Medien halten zum Beispiel, die sehr an die frühere AZ erinnern, die aufgrund des großen Erfolges eingegangen ist. Also man hat hier ja diese ganzen Beispiele in diesen Institutionen, die sich Österreich untereinander aufteilen. Da gibt es die schwarze Seiten, da gibt es die rote Seiten und damit wird dann ausgemauschelt, wer was wird. Wir sehen das am aktuellen Beispiel beim ORF-Generaldirektor, das wird genauso gemacht dort, aber bei vielen anderen Top-Jobs natürlich auch. Und das hat sich überholt. Die Leute steht es bis daher. Ja? Es soll wieder ordentliche Ausschreibungen geben. Der Beste soll wirklich dann ein Unternehmen führen, das halt ÖVP-nah ist, das halt SPÖ-nah ist. Aber nicht diese, der ist brav, steuerbar und kontrollierbar und war schon bei der jungen ÖVP. Und deswegen wird er dann bei der Wirtschaftskammer was, weil er bei der Wirtschaftskammer was, wird er im Parlament was. Weil er Nationalrat war, wird er dann Staatssekretär. Und weil er Staatssekretär war, wird er dann Minister. Ja? Also wir kennen das ja alles.
Ja, gut, das ist ein weiterer
Das ist ein Job, den man auch lernen muss, bis zum Minister.
Ja, haben wir doch alles erledigt. Ja, bitte.
Aber trotzdem.
Das ist ja die Beweislage. Ja. Ja.
Aber die Frage bleibt schon, Blaupause, nicht nur für den Bund und für die anderen Kammern, sondern auch natürlich für die Landespräsidenten. Wir haben ja neben Wien 8 weitere Präsidenten oder Präsidentinnen.
Also in der Wirtschaftskammer haben wir 9 Landespräsidenten und Präsidentinnen, wir haben auch weibliche, und plus Martha Schulz, also insgesamt 10. Ja, aber natürlich kann man Föderalismusdebatte, ich bin ein Fan davon, dass wir endlich einmal auch ins Eingemachte reingehen und Eingemachte heißt auch, Bundesländerverwaltungen zu überdenken. Muss jedes Bundesland eine eigene Wirtschaftskammer haben? Nein, muss es nicht haben. Ich bin der Letzte, der sich da wehrt und sagt, wir könnten natürlich über das auch reden. Muss es, das ist ja nur Ärger. Man darf nicht vergessen, es sind ja insgesamt 1000 einzelne Fachgruppen. 1000, ja, das heißt, jede Fachgruppe, die Fachgruppe Gastronomie gibt es mal 10, ja, die Fachgruppe der Gärtner und Floristen gibt es mal 10. Und jetzt kann schon sein, dass der Unterschied ist, der Gastronomen in Oberösterreich und Niederösterreich, dass da einen kleinen Unterschied gibt. Ich glaube, es kann nur ein kleiner sein. Natürlich könnte man da überlegen, dass man da effizienter ist und dann nochmal auf österreichischer Ebene mal 10. Also es ist viel im System auch da, auch in dieser Logik, aber es betrifft alle Kammern in Österreich, es betrifft das ganze System in Österreich, es betrifft den Föderalismus, es betrifft die Bundesländer. Ja? Ich stelle eine Frage, ob wir wirklich 9 Landesgesetze brauchen und ja.
Nein, ich muss mich jetzt zurückhalten, weil ich will nicht, dass der Ritter der grünen Tafelrunde wieder ausreiten muss und die Leonore Gewessler beschützen muss.
Ist sie da auch schuld,
zuerst war's bei der Uni schuld. Die waren ja jahrelang in der Regierung und das ist schon so absurd lustig, dass man dann immer sagt, es müsste. Ich spare mir jetzt alles, was ich nur dazu sagen will. Natürlich hätte man das schon seit 10 Jahren machen können.
Ich möchte schon sagen, das war es, glaube ich, jeder.
Sie war mit ihrer Partei in der Regierung,
und ihr wisst
da war man mucksmäuschenstill, weil man sich
jeder die Jobs weiß, aufgeteilt hat. Jeder weiß es hier draußen, welche Partei nicht will, dass Länder gekürzt werden. Das ist die ÖVP. Welche Partei natürlich von dem profitiert, dass es 10 Wirtschaftskammern gibt. Das ist die ÖVP, da braucht man nicht diskutieren. Aber auch die SPÖ profitiert davon, dass es 10 Arbeiterkammern gibt.
Es hat sogar einen Sideletter gegeben mit euch. Geben zum ORF, dass der Bio Strobel das wird, dass zwar Direktorinnen was.
Aber Herr Schmidt, vom ORF kommen wir erst.
Aber da ist auch die Gewessler wahrscheinlich schuld, oder?
Ja, hat er den Sideletter dann mit unterschreiben müssen.
Ne? Ja, aber trotzdem bleibt jetzt die Frage, ob diese Einsparung und dieser erste Schritt, den Martha Schulz in relativ kurzer Zeit eigentlich gesetzt hat, nur eine Blaupause sein kann für Einsparungsmodelle auf der gesamten Regierungs- und Staatsebene, denn 55% der gesamten Wirtschaftsleistung gehen ja in die Staatsausgabenquote. Ja, was also wahnsinnig viel ist, 55%.
Ich freue mich riesig über diesen Impuls von der Martha Schulz.
Ja, 200 Millionen.
Ja, dass man hier sich wirklich was abschauen kann, jetzt auf Regierungsebene, und sagen kann, das setzen wir jetzt durch. Martha Schulz macht eigentlich das in ihrer Institution, was der Herr Deregulierungsstaatssekretär schon seit Monaten machen müsste. Der hat es nicht geschafft. 14 Sachen hat er, glaube ich, umgesetzt von 130. Und da müsste man doch bei der Bundesregierung sagen, liebe Frau Schulz, bitte geben Sie uns Ihren Input da auch, setzen wir uns einmal zusammen. Wie sehen Sie das? Nehmen wir uns nur 3, 4 Reformer dabei, die wirklich reformfreudig sind, und machen wir gemeinsam einen verschlankten Staat. Und den Herrn Deregulierungsstaatssekretär, der soll ja mal jetzt auf Urlaub gehen, und dann verabschiedet man, und damit ist das Thema erledigt.
Aber es hindert die Frau Schulz, übrigens die Frau Schulz hat jetzt, die Präsidentin hat das jetzt einmal angekündigt, ich muss noch einmal sagen, in Wien sind wir jetzt schon in der Umsetzungsphase, was mich sehr freut. Aber die Martha Schulz ist auch Wirtschaftsbund-Obfrau, ÖVP-Wirtschaftsbund-Obfrau und somit auch im ÖVP-Vorstand. Das hindert sie ja nicht. Und die ÖVP stellt den Bundeskanzler, hindert Martha Schulz nicht daran, ihren Willen auch in die ÖVP einzubringen.
Das wäre ja super.
Sagen, ja, nur tat es bitte. Ja. Ich will keiner heute auf das zu tun.
Das wäre hervorragend.
Ja, und wir müssen sogar beide applaudieren.
Ja, aber es ist teilweise eingeflossen, und man hat es ja auch versucht, vor allem im Gesundheitssystem, aber die ablehnende Haltung aus Eisenstadt oder aus Innsbruck, das womit folgte auf dem
Fuß. Wobei wir wieder beim Föderalismus wären, dass man sich das einmal vielleicht anschauen sollte.
Also man kann das jetzt so abschließen, der Umbau wurde begonnen, 200 Millionen sollen eingespart werden, geht aber nur, wenn auch in den Ländern das umgesetzt wird, was in Wien momentan probiert wird. Und erst dann ist das ein erfolgreicher Schritt. Wir werden sehen, ob die Arbeiterkammer folgen wird und wie das weitergehen wird. Jetzt zu einem ganz anderen Thema. Seit Jahren, vielleicht sogar seit fast mehr als 20 Jahren, wird darüber diskutiert, wie umgehen mit Migration. Brauchen wir das? Dann kam das Jahr 2015 mit einer massiven Zunahme der Zuwanderung. Und seit damals streitet man darüber, sind ja immerhin schon wieder 10 Jahre her, brauchen wir Abschiebezentren in Drittstaaten, wie kann leichter abgeschoben werden, wie kann der Pull-Faktor, von dem immer die Rede war, so eingedämmt werden, dass nicht mehr so viele zu uns kommen. Jetzt hat die EU endlich sich aufgerafft und geschafft zu sagen, wir brauchen diese Abschiebezentren in Drittstaaten. Migrationskommissar Magnus Brunner verkauft es als Erfolg, aber wie diese Zentren aussehen werden und wann das überhaupt losgeht, das wissen wir noch nicht, Herr Schmidt, oder?
Naja, es ist wieder ein typischer Propagandaschlag, dass man irgendwas tut, ja, man macht, ja. Man verbreitet was, man präsentiert was, weiß noch überhaupt nicht, wo die genau stattfinden sollen, was da genau, dann wie das ablaufen soll und, und. Aber ich freue mich ja, dass man überhaupt einmal unter dem Druck anderer Parteien so weit kommt, dass man darüber reden muss, dass wir ein Problem haben. Ja? Natürlich könnte Österreichs Innenminister im Rahmen der geltenden Gesetze alle sofort abschieben, deren Asylgrund weggefallen sind. Das sind 90.000 bis 100.000 Syrer, das sind sehr viele Afghanen, wir haben dann auch Algerier und, die derzeit in Wien hauptsächlich vorhanden sind. Also man könnte das ja durchsetzen, da brauche ich nicht die EU, da brauche ich auch nicht den Herrn Magnus Brunner, da brauche ich auch kein Abschiebezentrum, vielleicht dann in Albanien. Ich kann einfach machen. Da der politische Wille fehlt halt, dass man es macht. Man könnte auch natürlich so eine Behörde schaffen, wie es Donald Trump geschaffen hat, dass man dann halt von Bezirk zu Bezirk geht und schaut, ob wirklich wer noch legal da ist oder nicht mehr legal da ist.
Wir reden da jetzt von Eis Österreich oder
so? Naja, warum nicht? Also warum soll man nicht bitte eine Behörde schaffen, die schaut, dass die Gesetze eingehalten werden? Wir haben das ja auch. Wir haben sogar Parkwächter, die genau schauen und die abstrafen, ob du 5 Minuten länger stehst. Wir haben eine Polizei, die natürlich die 35 Euro einkassiert, wenn du eine Parkstrafe hast. Warum soll eine Polizei auch nicht das exekutieren? Wir sind doch lächerlich für die ganzen Zuwanderer, wenn geltende Gesetze nicht vollzogen werden. Und das findet in Österreich statt, unter verschiedenen Bundesregierungen.
Du kriegst ja die Gansel laut, wenn ich das alles so höre.
Gansel laut, weil Gesetze vollzogen werden. Naja, das
die Polizei vollzieht Gesetze in Österreich und das ist ihre Aufgabe, die machen das auch. Ja. Aber, na gut, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen, ja, vielleicht. Oder aber, der habe ich schon.
Herr Senowitsch, ja.
Bitte.
Also nur einmal, um Eis nach Österreich holen zu wollen, das ist schon, und wir kennen alle die Bilder, was die
Amerika aufhören. Da fragen Sie mal die Leute draußen, was
unglaublich, unglaublich. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass nicht einmal FPÖ-Wähler wollen das, ehrlich
gesagt. Ach so, ja.
Aber warum das eine ganz andere Geschichte ist wie in Amerika. In Amerika sind die Südamerikaner wirklich im Untergrund. Die sind in kein System erfasst, die kriegen kein Geld vom Staat. Was bei uns aber der Fall ist, ja, wir brauchen keine Eisbeamte, die da irgendwie, die sind ja nicht, bei uns sind ja die Leute nicht anonym da. Die Diskussion, die wir ja haben, oder das, was sie kritisieren, ist, sie kritisieren ja, dass sie ja Geld kriegen. Und die kriegen ja Geld, weil sie natürlich im System erfasst haben und sozial. Das ist ja das, was
also sie wollen, dass das so weiterläuft.
Ja, aber es ist ja kein Vergleich mit Amerika.
Aber sie wollen, dass das so weiterläuft.
Nein, habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass dieser Vergleich totaler Blödsinn ist. Ein totaler Blödsinn. Okay. Weil wir in Österreich die Menschen ja kennen, weil die Geld kriegen. Das ist ja das, was hier
kritisiert. Ja, aber das soll ja nicht mehr stattfinden, dass die dauernd Geld kriegen. Stopp.
Ich freue mich jetzt einmal, dass wir aufhören, in einen 27-Fleckerlteppich zu denken. Weil Migration nicht funktioniert, wenn Hinterkreuzstädten eine eigene Geschichte macht und Oberkreuzstädten eine eigene. Das funktioniert nicht. Ja. Von daher bin ich froh, dass wir endlich einmal so weit sind, dass die EU jetzt erkannt hat, dass das ein globales Problem ist und dass wir auch europäische Lösungen brauchen. Da bin ich sehr, sehr glücklich darüber. Inklusive, dass man sagt, wie wollen wir in Zukunft, dass Zuwanderung in Europa funktioniert, legale Zuwanderung, natürlich nicht illegale. Wie wollen wir das aufteilen auf die Länder? Wie können wir das fair aufteilen? Wie können wir die Gelder aufteilen? Das finde ich richtig. Und ich finde auch richtig, dass wir Menschen, die illegal herkommen oder deren Asylgrund wegfällt, dass man denen das relativ rasch sagt und dass man dann auch Möglichkeiten schafft, sie zu unterstützen, dass sie die EU verlassen haben. Das, was Sie sagen, Österreich soll das alleine machen, wie soll man das machen? Jeden Tag Kabul, Flieger nach Kabul?
Na und?
Also nach Afghanistan fliegen zum Beispiel? Wir haben keine Flieger nach Kabul. Zum Beispiel. Ich wollte es nur gesagt haben.
So.
Ist nicht so einfach zum Beispiel mit Afghanistan. Aber ja, okay, den Piloten möchte ich sehen, der jetzt irgendwie zu den Taliban fliegt. Aber egal.
Damaskus bin ich froh.
Nein, weil das ist so eine Polemik und so hickhaut und weil es gut klingt und weil die Leute
sagen, einfach nicht wollen, weil sie ja darauf spekulieren, dass es irgendwann einmal Grünwähler werden.
Ja.
Und das ist aber auch ein großer Irrtum,
ich versuche einfach vernünftig, die nämlich pragmatisch vernünftig zu diskutieren und nicht also eine Polemik hinzuhauen und sagen,
das ist alles polemisch, was nicht ihre Meinung ist.
Alles ist erledigt, alle Ausländer aus,
alles polemisch, was nicht deine Meinung ist, lieber Hans, das geht einfach nicht.
Ich habe nur gesagt, ich bin froh, dass die EU das Thema aufgreift, dass wir das versuchen, jetzt europäisch zu lösen, das ist notwendig, dass wir auch gerecht verteilen, solidarisch das machen, Gelder und auch Menschen erklären, dass sie nicht alle in einem Land bleiben können, dass es eben 27 Länder gibt und dass natürlich, wenn der Asylgrund wegfällt, dass es dann Möglichkeiten gibt, die rasch geschaffen werden, dass man den Menschen sagt, es
geht nicht aus. Der Asylgrund für Syrien ist seit einem Jahr weg. Warum?
Ich bin ja dafür, dass wir relativ rasch...
Relativ? Was heißt relativ rasch?
Naja, so, 10 Jahre, 15 Jahre. Ist, ja. Ja, ich bin ja kein Pilot. Kann man Damaskus anfliegen? Ist das schon möglich? Ist das schon sicher? Aber wenn das sicher ist, dann so schnell als möglich. Ja, bin ich dafür.
Aber es gilt nicht nur der Asylgrund für Syrer, dass der weg ist, auch der Asylgrund für viele, die aus Afghanistan gekommen sind. Und der Vollständigkeit halber, weil dieser Fall jetzt gerade vergangene Woche aufgetaucht ist, es gibt auch eine Gruppe, die seit, ja, eigentlich schon fast seit 20 Jahren in Österreich ist. Das sind die Tschetschenen, die übrigens damals von der FPÖ nach Wien bzw. Österreich geholt worden sind, auch die sind noch immer im System. Also wenn, dann müsste man alles evaluieren.
Und darf ich nur einen Satz sagen, weil das immer vergessen wird. Es war Kickl 2 Jahre Innenminister. Es war noch nie ein grüner Innenminister. Kickl war 2 Jahre Innenminister. Und ich frage euch, warum hat er es nicht gemacht? Warum schreit er jetzt alles, was zu tun ist? Er hat die Chance gehabt, 2 Jahre es zu tun. Hat es nicht gemacht. Es war noch kein grüner Innenminister.
Ja, das ist ja ein guter Einwand, lieber Hans, dass du das sagst mit den 2 Jahren. Man kann ja Kickl dann bei der nächsten Wahl wählen, dass er dann mehr Zeit hat, als Kanzler das durchzusetzen. Das wäre ein guter Ansatz. Ne? 2 Jahre waren zu kurz, da ist das nicht gelungen. Man kann dann aber einen Kanzler Kickl wählen, der das dann in 5 Jahren schafft.
Also das, was der Innenminister Kickl nicht gemacht hat, sollte der Kanzler Kickl machen.
Ich wäre froh, wenn einfach, und das sage ich, glaube ich, so, wie es viele Österreicher denken, das Gesetz so vollzogen wird, wie bei einer nicht bezahlten Parkstrafe in Österreich. Weil da sind die Polizisten ganz stark. Bei einem,
ich bin voll dafür, dass man Gesetze vollziehen.
Bei einem abgelehnten Asylwerber dauert es Jahre und ein jahrelanges Verfahren und ein Hin und Her mit NGO, von NGO bezahlten Anwälten, damit der doch da bleibt.
Kontext. Ob uns das gefällt oder nicht, wir haben ein Justizsystem, wo man Einspruch macht. Kann,
es gibt schon lange Geduldete bei uns, die, deren Verfahren schon lange abgelaufen ist. Fragen Sie einmal nach, erkundigen Sie bitte.
Da sind wir einer Meinung.
Und ich belasten genauso unser Sozialsystem. Das sind Milliardenbeträge.
Weil sie erfasst sind und Geld von uns kriegen. Ich wollte es nur sagen, in Amerika
soll ja nicht sein.
Da sind wir wieder bei Eis. Was
warum soll das so sein? Warum soll das so weitergehen?
Ja, wir werden sehen, ob das jetzt ein Erfolg wird oder nicht. Tatsache ist, nach jahrelangen Diskussionen sind sogenannte Abschiebezentren in Drittstaaten beschlossen worden von Seiten der EU. Sie werden kommen, wie sie aussehen, wissen wir noch nicht. Ob das ein Erfolg wird, können wir auch nicht beurteilen. Tatsache ist, dass es das gibt. Ja, und wir haben noch ein Thema auf unserem Zettel stehen. Das ist die Roadshow zu einem neuen Chef am Königlberg. Das, was in den vergangenen Tagen die heimischen Medien dominiert hat, das war eben der Versuch der Wahl, einer wirklich ausgeglichenen Wahl für einen neuen Generaldirektor bzw. Direktorin am Königlberg. Mehr nach einer kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Das Studiogespräch mit Karl Wendel.
Im zweiten Teil der Sendung haben wir ausführlich darüber gesprochen, wie die Wirtschaftskammer umgebaut werden sollen, wie Martha Schulz 200 Millionen einsparen will, und zwar pro Jahr. Und die Abschiebezentren der EU in Drittstaaten sind fixiert, wie sie aussehen, weiß aber noch keiner. Jetzt zu einem Thema, das in Österreich wirklich seit Wochen die Medien bestimmt, und zwar die Wahl des ORF-Generals. Sie geht ins Finale. 13 Personen sind noch inzwischen im Rennen, und zwar in Form von einer regelrechten Roadshow werden diese Kandidatinnen und Kandidatinnen eigentlich durch die Arena gezogen. Herr Schmidt, ist dieses Wahlsystem, das da hier gezeigt wird, ein gutes oder eher zu hinterfragendes?
Es ist nur mehr zum Kopfschütteln, oder? Also, da ist das größte Medienunternehmen Österreich, sucht einen Chef oder soll einen neuen Chef bekommen. Und es läuft irgendwie so ab, wir haben es halt schon mal erwähnt, wie bei einem Song Contest 3. Klasse. Ja? Jeder muss sich da präsentieren, seine Programme präsentieren. Also, ich würde mir wünschen, dass die 3 besten Personalunternehmer in Österreich sich zusammensetzen, die Top-Kräfte dann aussuchen und auswählen, sich das intern, das Programm von jedem Bewerber anschauen und dann 3 Letzt-Finalrunden-Teilnehmer dem Stiftungsrat präsentieren. Das wäre mein Wunsch gewesen, das wäre seriös und natürlich mit relativ geringer politischer Einflussnahme. jetzt sind wir genau bei dem Punkt. Deswegen machen wir es nämlich komplett anders. Es wird schon mehr oder weniger bestimmt, ja, ich wünsche mir denn auch diesen Kandidaten, sagt dann der Kanzler, oder der wäre eh ganz gut, dieser Kandidat, also gibt schon vor, was für sein Favorit ist. Und damit ist das Ganze eigentlich eh schon relativ gelaufen. Und alles andere ist jetzt nur für uns, alle hier, alle Österreicher, eine Show, wo man jetzt so und sagt, es ist alles ganz gerecht abgelaufen, super objektiv. Wir werden doch wieder verarscht, oder? Das ist doch lächerlich so.
Ich wünsche mir eigentlich Dieter Bohlen her. Ich hätte eigentlich meine Vorstellung, weil wir machen, Österreich sucht den Superstar, Dieter Bohlen in der Jury. Jede Woche fliegt einer raus von den 13 und noch 13 Wochen ist einer übrig. Alle Fernsehkanäle, alle Fernsehsender schalten durch, übertragen live.
Aber Herr Sienewitsch, bleiben wir
nicht bei warum ich das schon so mit so ironisch sage, weil es wirklich KFKS ist. Wir wissen alle, jeder weiß das, dass sich Rot, Schwarz und Neos das ausgemacht hat. Sie haben sich ausgemacht, Rot wird Stiftungsratsvorsitzender, Schwarz wird Generaldirektor beim ORF, ÖVP. Und sie haben sich ausgemacht, zwei Direktoren schwarz, zwei Direktoren rot. Das ist ausgemacht. Und so wird es ausgehen. Das heißt, die Schwarzen werden mit den Roten gemeinsam jemanden bestimmen. Im Moment schaut es aus, wie wenn das der Herr Bick ist. Mit 99% Wahrscheinlichkeit ist er das so. Wenn sich jetzt noch in den nächsten Tagen ändert, dass die ÖVP sagt, wir haben vielleicht einen anderen, dann ist es halt der andere. Ja. Aber jetzt hinzustellen und sagen, wir machen das schon, wir fahren durch alle Fernsehkanäle durch und diskutieren und damit die Leute das Gefühl haben, dass das echt ist, ist wirklich eine Sauerei unter uns gesagt. Ja. Naja, und das nervt und nervt. Und ich bin so froh, dass dieser 11. vorbei ist, weil, wo du recht hast, die Pressekonferenz am 11. wird sein, der Stiftungsrat hat entschieden, es war so ein Verfahren wie noch nie, wir haben da wochenlang diskutiert und so ein Scheißdreck, wenn ich ehrlich bin. Und mich ärgert es so sehr, also ich bin froh, dass der 11. da ist und dass das Ergebnis endlich da ist, was wir eh alle schon kennen.
Nein, und mit einem Personalberatungsteam, wäre natürlich...
Ja, oder mit Dieter Bohlen.
Nein, das müssen schon Profis machen. Ja, Profi. Also bleiben wir ernst, es geht da um 3600 Jobs, es geht so um Milliardenbudget, Milliardenjahresbudget. Also da geht es um sehr viel. Es geht um mögliche politische Einflussnahme über die Nachrichtensendungen. Also es ist schon sehr ernst zu nehmen, was da momentan stattfindet. Und deswegen hätte ich mir gewünscht, dass es hier ein Personalberatungsteam gibt, dass man nach der Kompetenz entscheidet. Ja? Also jetzt ist ein Favorit derjenige, der mit Fernsehen noch gar nichts am Hut gehabt hat. Also das ist ungefähr so, wie wenn ich beim Formel-1-Rennstall einsteigen würde. Elib, ich werde es versuchen, aber ich glaube, ich werde nicht da besonders gut abschneiden. Dann eine wirklich tolle Journalistin des ORF, die Sonja Sagmeister, die hat am wenigsten Chancen, weil sie vielleicht nicht ganz so steuerbar gilt, weil sie einmal dem Herrn Kocher kritische Fragen gestellt hat, ohne dass das vorher abgesprochen war. Also wir haben hier eine Sauerei sondergleichen und das hätte schon von Beginn an objektiviert werden müssen, mit einem Personalberatungsbüro oder drei Büros. Und natürlich hätte das der Medienminister, der dafür zuständig ist, Andreas Babler, durchsetzen müssen. Er will das aber gar nicht, weil nämlich so wie das ist, du das so richtig gesagt hast, man hat sich das eh schon alles aufgeteilt.
Ja, wir werden sehen, wie das am 11. Juni dann tatsächlich aussieht. Da wird bekannt gegeben, wer der neue Chef am Königlberg oder die neue Chefin am Königlberg sein wird. Ich danke vielmals für diese lebhafte Diskussion. Danke vielmals, Hans Arsenowitsch. Und
danke vielmals,
Richard Schmidt. Ich gebe ab in eine Werbepause.